ARD Sounds.
MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Ostdeutschland steckt mitten im Strukturwandel. Hintergrund ist der Kohleausstieg. Und da geht es dann nicht nur um neue Lebensentwürfe und Arbeitswelten. Es geht auch um neue Landschaften, wie sie etwa im Tagebau Profen im Süden von Sachsen-Anhalt entstehen sollen. Der letzte Kohleriese, der letzte Bagger, hat jetzt zum Beispiel das Profener Abbaufeld Schwerzau verlassen. In wenigen Jahren soll dann hier geflutet werden. Und einen besonderen Blick auf diese Veränderungen hat Bertram Weißhaar, erster Landschaftsplan. Und er ist Spaziergangsforscher. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Was genau macht ein Spaziergangsforscher, der die Braunkohleregionen entdecken will?
Ja, also die Spaziergangswissenschaft kommt ursprünglich aus der Stadt- und Landschaftsplanung. Und wir haben es ja bei Landschaft immer mit Raum zu tun, die wir natürlich in Bewegung erst. Und insofern ist der Spaziergang eben ein Mittel, um Landschaft wirklich auch zu verstehen.
Das heißt, Spaziergang im Sinne von Spaziergang. Sie nehmen sich da Zeit, Sie haben Muße, gucken mal um diese Ecke und lassen sich nicht durch Zeitdruck da zum Beispiel aus der Ruhe bringen.
Ja, das ist natürlich wichtig, dass man da Zeit hat, aber es geht nicht so sehr darum, bestehende festgefügte Bilder einfach nachzuvollziehen, also in die Nationalparks, sondern eben auch dahin zu gehen, wo noch fraglich ist, ob das überhaupt Landschaft ist. Und da sind wir eben dann mittendrin in diesen Braunkohlelandschaften, die ja in den 1990er Jahren immer betitelt wurden als Mondlandschaften, weil es noch nicht als Landschaft erkannt wurde seinerzeit. Und man kommt in Bereiche, die schon 10 oder 20 Jahre sich selbst überlassen blieben, dann merkt man da unten die Vegetation, fast Fuß, es sind Tiere, man hört Vögel, Grillen, Frösche. Also die Landschaft kommt dann quasi von alleine.
Also von Mondlandschaften würden Sie heute nicht mehr reden?
Nein, das spricht auch die Naturschutzforschung, hat im Grunde genommen seit den Nullerjahren den Wert dieser auf den allerersten Blick häufig so lebensfeindlich erscheinenden Bereiche inzwischen längst erkannt. Und viele tausend Hektar wurden unter Naturschutz gestellt, eben in diesem rohen, nicht wieder urbar gemachten Zustand.
Wie gehen Sie denn bei Ihren Spaziergängen durch diese Folgelandschaften vor und nehmen die Umgebung wahr? Können Sie uns da mal mitnehmen?
Ja, im Moment ist natürlich das Problem, dass diese Tagebaue versperrt sind. Nur zu Ausnahmen kann man da ja mal hinein. In den 90er Jahren und in den 2000er Jahren gab es geführte Spaziergangsveranstaltungen. Und dann kommen sie hin und nach so einer halben Stunde legt man dann so nach und nach alle vorher mitgebrachten Bilder beiseite und lässt sich einfach auf das ein, was man unmittelbar sieht und spürt und riecht und entdeckt neue Bilder. Und je länger man geht, umso mehr Bilder sammelt man ein und konstruiert dann im Kopf gewissermaßen so einen Gesamteindruck. Und das ist dann nachher das, was wir als Landschaft mit nach Hause nehmen.
Wie unterscheidet sich denn Ihr Blick zum Beispiel auf solche Tagebaurestlöcher im Vergleich zum Bauingenieur oder dem Tourismusplaner?
Ja, wir haben ja jetzt noch 9 aktive Tagebaue in Deutschland. Das sind also die letzten aktiven Tagebaue und die letzten Folgelandschaften, die jetzt noch gestaltet werden können, die nächsten 10 Jahre. Und damit stellen sich heute eben andere Aufgaben, andere Ziele für diese letzten Folgelandschaften, als es noch beispielsweise in den 1990er Jahren waren. Die Touristiker haben immer noch stark das Bild von Seenlandschaften im Kopf. Und jetzt haben wir ja aber schon 3 Jahrzehnte Seenentwicklung in diesen Revieren. Und man merkt dann doch, dass der eine See so ein bisschen sehr dem anderen See ähnelt. Und die Frage ist, wie könnte man jetzt mit den letzten Folgelandschaften auch mal anders umgehen als nochmal eine Marina und nochmal eine Marina? Und da ist eben gerade das, was man auf dem Grund der Tagebaue finden kann, das ist ja auch vom Bergbau hergestellt, und die Umgebung des künftigen Sees so zu gestalten, wie man es da entdecken kann, dann entstehen noch einmal andere Landschaften und die sind dann sehr authentisch mit dem verknüpft, was man jetzt da auch erleben kann.
Das klingt so
und
ein bisschen,
die sind dann in 10 Jahren auch schon fertig.
Ja, das klingt so ein bisschen nach Museum. Stellen Sie sich sowas davor, der Gestaltung dieser Landschaft?
Nein, also man kann jetzt quasi so Inspiration holen in diesen Braunbrachen. Kegel, Erosionsrinnen, Sanddünen, das kann man da alles finden. Und die Landschaftsarchitekten sind ja dazu in der Lage, aus diesen Vorlagen dann eine neue Landschaft zu erfinden. Also durchaus so, wie in der Vergangenheit immer schon mal neue Landschaften erfunden wurden, beispielsweise das Sauwörlitzer Gartenreich oder auch meinetwegen Sanssouci. Und das Besondere eben ist, dass nur dieser Braunkohlenbergbau derart große Maschinen hat und Landschaften über Kilometer hinweg verändern kann. Und in 10 Jahren, wenn dann der letzte Tagebau irgendwann stillgelegt ist, der letzte Bagger abgeschaltet wird, dann haben wir diese Möglichkeiten nicht mehr, solche derartigen Landschaften mit solchen Dimensionen herzustellen. Deswegen müssen wir da jetzt irgendwie in die Diskussion kommen.
Ist das Interview der Woche bei MDR aktuell. Wir sind auf einem Spaziergang durch den Strukturwandel in den Braunkohlegebieten in Ostdeutschland mit dem Landschaftsplaner und Spaziergangsforscher Bertram Weißer. Wenn Sie sagen, man könne sich vorstellen, dass aus solchen Tagebaulöchern Kulturlandschaften entstehen, wie Sanssouci oder Wörlitz, wie weit hergeholt ist das denn?
Es ist erstmal eine Landschaft, wie wir sie gegenwärtig tatsächlich noch nicht haben. Deswegen ist es in meinen Augen eine Erfindung. So der Arbeitstitel dafür ist ein Nationalpark Braunkohle. Und wenn man sich vorstellt, mit diesen riesigen Maschinen die Absetzer 30 Meter hohe Kegel zu schütten und damit Landschaften zu gestalten, das ist jetzt noch möglich und ist aber dann in 10, 15 Jahren vorbei. Und kein Gartenbaubetrieb hat solche Möglichkeiten, solche Landschaften zu gestalten. Deswegen denke ich, müssten wir die nutzen. Und das Besondere an diesen Landschaften ist dann, dass sie permanent in Veränderung sind. Deswegen unterscheiden sie sich auch von unseren anderen Parks, die wir haben. Also ein Park wird ja auch durch die Denkmalpflege in dem Bild möglichst erhalten, wie er angelegt wurde, während diese Braunkohlenlandschaften eigentlich permanent tagtäglich in Veränderung sind und das Besondere daran ist.
Also einfach fluten wie in den vergangenen Jahrzehnten, das ist jetzt immer weniger eine Option. Man müsste mal komplett neu denken. Und was könnte dann zum Beispiel entstehen, Profen bei Leipzig?
Ja, dort gibt es ja schon einen sogenannten Revierparkprofen. Der ist eben nicht wieder mit Muttererde zugeschüttet, sondern ist so roh geblieben und Birkenhaine und Sanddünen bestimmen dort das Bild. Und am Ende, meinetwegen nach diesen 2 Stunden Spaziergang, kann man auch an einem See ankommen. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Und da wären dann eben Sanddünen, solche Kegel mit Erosionsrinnen, Täler, Kegellabyrinthe, offene Flächen, wo es gar keine Wege gibt, sondern wo man sich seinen Weg individuell sucht durch die Steppe. Das wäre das Besondere da. Also die Vegetation würde ihr Pflanzplan selber gestalten, könnte man sagen.
Ja. Wie unterschiedlich haben sich denn da die Reviere in Mitteldeutschland entwickelt? Oder erkennen Sie da ein Muster? Und in allen ehemaligen Tagebaurestlöchern entwickelt sich die Natur mit ganz speziellen Eigenschaften dann. Ist das vergleichbar?
Also ein Muster kann man erkennen. Um jeden entstandenen Bergbausee gibt es einen Rundweg und es gibt immer einen eigens gestalteten Aussichtsturm. Und dieser Aussichtsturm soll eigentlich diesem See ein Merkmal geben, was ihn unterscheidet von anderen Seen. Das ist quasi so etwas, was sich permanent wiederholt. Und dann gehört natürlich auch dazu zu sagen, es sind auch große Probleme entstanden. Also gegenwärtig beschäftigt ja im Südraum Leipzig der Störmthaler Kanal die Fachleute. Dort wurde vor 5 Jahren festgestellt, die Schleuse, die Böschungen um die Schleuse herum bekommen Risse und Sackungen und es ist die Gefahr, dass die Schleuse vielleicht wegbricht. Der eine See ist 4 Meter höher als der andere und da steht auch eine Autobahnbrücke direkt am Kanal Und diese Standsicherheit der Autobahnbrücke wurde mit vielen großen Betonsteinen gesichert. Also könnte man sagen, das hat so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und da gilt es auch zu reflektieren und zu sagen, da gibt es mal andere Spielregeln, da gibt es vielleicht keinen motorisierten Verkehr und da muss man die letzten 15 Minuten bis zum Ziel eben zu Fuß zurücklegen und dann erhalten wir nur deswegen schon eine andere Struktur, ein anderes Verhältnis zu diesem Raum. Und wir kommen da anders an und bewegen uns dann in diesen Landschaften auch anders.
Sagt Bertram Weißhaar, er ist Landschaftsplaner und Spaziergangsforscher. Danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.